Hallo und herzlich willkommen zum Empowern statt Auspowern Podcast. Hier ist euer Host Kerstin. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und Mut zur Reflexion habt. Nehmt euch gerne was zu trinken, aber entspannt euch nicht, denn wie immer geht es um kulturwissenschaftliche Themen. Und zwar möchte ich mit meiner kleinen Serie weitermachen, die ich letzte Woche schon angefangen habe, nämlich die Soziologie der Gefühle. Letzte Woche haben wir, du kannst es auch hier oben sehen, über Liebe gesprochen und heute geht es um Scham. Mir ist es noch einmal ganz wichtig vorher zu sagen, ich analysiere das Ganze aus einer soziologischen, sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Perspektive. Ich bin keine Psychologin, es wird hier auch keine Ratschläge geben. Und ich möchte gerne noch sagen, es geht hier auch um Sexismus und um Mobbing. Das heißt, wenn das Themen sind, die dich beschäftigen, die dich triggern, dann schalte gerne eine andere Folge ein. Ich werde mich in dieser Analyse vor allem an Laura Späths Buch About Shame orientieren. Weitere Quellen findest du wie immer unten. Und noch eine Sache zu den Quellen. Ich bemühe mich immer, nicht nur wissenschaftliche Texte, die man vielleicht auch kaufen muss, rauszusuchen, sondern auch Podcasts und einfache Erklärungsartikel zu verlinken, die nicht ganz so wissenschaftlich sind, die dir aber einfach einen besseren Einblick geben. Cringe war ja bekanntlich 2021 das Jugendwort des Jahres.
Gewonnen hat Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext?
Cringe ist Scham und zwar Fremdscham. Ich möchte hier zuerst auf die Scham, die wir anderen Personen gegenüber empfinden können, eingehen und dann immer weiter zum Individuum runtergehen. Welche Formen von Cringe oder auf Deutsch von Scham gibt es denn überhaupt? Es gibt einerseits die Scham für das Aussehen einer anderen Person. Das kommt dann auch so weit teilweise, dass es wirklich zu Diskriminierungen führt, wie beispielsweise im Fall von Body Shaming, aber auch andere Personen wegen ihren Kleidungsstücken zu shamen, fertig zu machen, ist leider zum Beispiel nicht nur auf dem Schulhof verbreitet, sondern auch noch im Arbeitsleben teilweise der Fall und hat auch dann viel mit Klassismus, mit Rassismus zu tun, wo ich jetzt aber hier gar nicht genauer drauf eingehen möchte. Andererseits kann man Leute auch noch shamen. Diese Kategorie habe ich gefunden, für das eigene Verhalten, beispielsweise wenn eine Person Single ist, wenn sie als prüde gilt, dann wird sie von unserer Gesellschaft in eine negative Ecke gestellt, aber natürlich auch, wenn die Person zu viel Sex hat sozusagen in den Augen der Gesellschaft, dann nennt man das Ganze Slut-Shaming. Das davor war Prude- und Single-Shaming. Das waren jetzt nur einige Formen des Shamings. Wenn du noch andere kennst, dann schreib mir die super gerne in die Kommentare. Ich lerne auch immer sehr gerne von euch. Wieso kommt es also generell zu Shaming? Zu Shaming, das auch krass diskriminierend, krass traumatisierend und auch vor allen Dingen in Mobbing zum Beispiel ausufern kann. Und wieso gibt es Personen und wieso haben wir auch alle manchmal das Bedürfnis, andere Leute runterzumachen? Das liegt einerseits an dem System, in dem wir leben, das von Konkurrenz, von Hustle Culture geprägt ist. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Aber es liegt auch daran, dass wir danach streben, Teil einer Gruppe zu sein. Und wie können wir uns selbst als Teil einer Gruppe konstruieren? Am besten, indem wir andere runtermachen oder am einfachsten, indem wir sagen, oh, schau mal, die Person ist so cringe, wenigstens bin ich nicht so. Und zur Abgrenzung sozusagen. Weil in den Kulturwissenschaften erkennen wir die krasse Form von Affektivität. Affektivität ist ein kollektives Gefühl. Und wir müssen jetzt nur mal ans Fußball denken, um zu schauen, wie ein kollektives Gefühl der Trauer oder der Wut oder auch der Freude zur Identifikation und zur Gruppenbildung tatsächlich beitragen kann. Und wir leben in einem System, das sich immer aufrechterhalten möchte. Das heißt, wir müssen aktiv dafür sorgen, dass unsere Normen von Generation zu Generation, von Mensch zu Mensch irgendwie weitergegeben werden. Und indem wir sagen, wir haben eine kollektive Identität und dazu gehört zum Beispiel genau verheiratet zu sein, nur mit Personen eines anderen Geschlechts verheiratet zu sein. Dazu gehört zum Beispiel auch einen 9-to-5-Job zu haben. Dazu gehört sozusagen in diese Norm einfach reinzupassen. Und wir müssen diese Norm aufrechterhalten, indem wir dann andere Personen, die nicht in diese Norm passen, ausgrenzen. Das ist, wenn ich da jetzt wir sage, dann meine ich nicht mich persönlich, dann meine ich auch nicht mich und ein paar andere Menschen, sondern ich meine damit einen wirklichen gesellschaftlichen Prozess. Wir beschämen also andere, um nicht selbst beschämt zu werden, um uns nicht mit den anderen gleich und gemein zu machen, um nicht auch ausgeschlossen zu werden, schließen wir andere aus, wie Laura Späth schreibt. Und um die ganze Sache nochmal wirklich machtkritisch zu hinterfragen, müssen wir wirklich anerkennen, dass es nicht nur ein paar nicht so schlimm gemeinte Worte sind, sondern dass es sich um reale Macht und ja auch Überlebensprozesse handelt. Denn Personen, die von Mobbing betroffen sind, haben dann auch oft mit Selbstwert zu tun, Problemen zu tun. Und ich finde hier ein Zitat von Konfuzius tatsächlich ziemlich passend. Ich lese es kurz vor. Wenn es keine Scham gibt, muss man Gewalt anwenden, um Menschen zu beherrschen. Mit Scham kann man sie regieren, weil sie die Regeln, wie sie sich anderen Menschen gegenüber zu verhalten haben, internalisiert haben. Wir haben also wie diese Shame-Glocke aus Game of Thrones, dieses Shame, Dingelingeling, you know what I mean.
Shame. Shame.
In uns selber, immer wenn wir aus unseren gesellschaftlichen Normen einen Schritt raus machen wollen, dann klingelt es bei uns drinnen. Dann denken wir, oh Gefahr, dann geht wie so eine innere Alarmglocke an, die uns daran hindern soll, irgendwie auszubrechen und auch uns dadurch selbst in Gefahr zu bringen, weil es dann halt auch sein kann, dass man dann weniger Jobmöglichkeiten hat, dass man dadurch dann auch finanzielle Nachteile hat, dass man vielleicht zum Beispiel im Mittelalter aus der sicheren Burgmauer rausgeschmissen worden wäre und dann um sein Überleben hätte kämpfen müssen, nur weil man anders und nur weil man komisch ist. Würde es dieses System der Macht, das durch Scham gestützt wird, nicht geben, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht zu Hexenverbrennungen gekommen. Dann wäre wahrscheinlich, hätte es schon viel früher einfach Revolutionen gegeben, weil man gar nicht Sachen hätte, mit denen die Menschen sich selbst einschränken. Denn die Sache ist die, wir kriegen nicht nur von außen diese Kritik, sondern die sitzt inzwischen so tief in uns, dass wir selbst am liebsten im Boden versinken wollen. Dass wir selbst alles tun, um gemocht und anerkannt zu werden. Dass wir selbst Panik bekommen, wenn wir uns out of the box verhalten. Dadurch sind wir auch uns selbst gegenüber einfach nicht neutral. Wir denken nicht, oh ja, die Kerstin fühlt das, deshalb macht sie das, alles ist okay. Sondern dadurch regieren wir uns selbst, mit Foucault, einem der berühmtesten Machtkritiker, gesprochen. Damit betrachten wir uns selbst die ganze Zeit durch den Blick der anderen Personen und nehmen ihre Ablehnung, ihre schlechten Urteile, ihr Mobbing, ihre Ausgrenzungsversuche schon vorneweg. Und dadurch bestimmen wir tatsächlich unser ganzes Leben. Und deshalb ist Scham nicht was Individuelles. Klar, wir spüren es als Individuum, aber es funktioniert als System, es funktioniert als Kontrollmechanismus, es funktioniert als Machtapparat. Und tatsächlich ist es auch so, dass insbesondere Personen ja geschämt werden, wenn sie vermeintlich Schwäche zeigen. Nicht nur, wenn sie anders sind, sondern dann auch, wenn sie zum Beispiel offen über ihre Emotionen reden. Weil auch das gilt als schwach, als nicht männlich, als nicht stark. Und Personen werden tatsächlich auch für ihre emotionalen Reaktionen geschämt. Das Ganze sieht dann beispielsweise so aus, dass man nicht nur bei Kriegszeiten, sondern im ganzen Alltag eigentlich nicht emotional sein darf, sondern dass man hart sein muss, dass man vernünftig sein muss. Also auch dieses Regieren der Vernunft, dieses Höherbewerten der Vernunft über Emotionen ist was, was auch ganz viel mit meinem Lieblingswort hier, ich schreibe es jedes Mal in den Kasten, ihr wisst es schon, mit toxischer Männlichkeit zusammenhängt. Und es hat sogar dazu geführt, dass insbesondere zum Beispiel Laura Späth schreibt, ja, sie ist ja, vielleicht wird sie bewertet nur als Frau, die über ihre Gefühle schreibt. Das sei ja gar nichts Neues. Flinterpersonen werden immer noch mehr Emotionen zugestanden. Aber dann auch nur in einem gesellschaftlichen anerkannten Maß. Nämlich zum Beispiel, indem man sich um Kinder kümmert, indem man die emotionale Arbeit, den Mental Load einer Beziehung trägt und macht. Aber nicht, wenn es zu viel wird. Wenn es zu viel wird, dann gibt es dieses wunderbare, erfundene Wort oder die auch erfundene Diagnose der Hysterie. Dieses Wort wurde von Sigmund Freud geprägt, der meinte, dass Frauen, die sozusagen zu laut, zu emotional, zu anders sind, tatsächlich unter einer Krankheit namens Hysterie leiden, die er dann auch therapieren wollte damit, dass die Frauen an der Klitoris stimuliert wurden, damit es dann zu einer Entladung kommt und sie dann wieder normal sind. Also emotionale Scham ist oder Shaming für Emotionen hat schon eine lange Tradition. Und man sieht es beispielsweise auch in der Arbeitswelt. Am wichtigsten sind die Hard Skills. Irgendwann danach kommen dann die Soft Skills. Und das zeigt auch unsere ein Grad der Entfremdung, unseren Grad des Anspruches an uns Menschen, dass wir gar nicht mehr menschlich sein sollen, dass wir gar keine Gefühle mehr haben sollen, dass wir, wenn möglich, nie scheitern sollen, weil Scheitern passt nicht zu unserem System der Hustle Culture. Scheitern ist das ultimative Gefühl der Scham. Oder ultimativ mit Scham verbunden, wie Laura Späth schreibt. Alles, damit wir in der Reihe tanzen. Alles, damit wir keine Revolution starten. Und ich habe das jetzt hier ziemlich theoretisch erklärt, aber ich hoffe, auch du konntest Parallelen zu deinem eigenen Leben oder vielleicht auch zu Filmen, zu Serien, zu Büchern herstellen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam, schrittweise schaffen, dieses Machtsystem der Scham aufzuweichen. Dass wir zeigen können, ich bin verletzlich. Dass wir sagen können, ich habe einen Fehler gemacht. Dass wir zeigen können, ich bin nicht perfekt. Aber auch, dass wir uns von diesen Gefühlen der Scham nicht fertig machen lassen. Nicht davon unser ganzes Leben bestimmen lassen. Und wenn du auch noch mehr Lust auf empowernden Content, so wie heute hast, dann würde ich dich einladen, auf allen Diensten, egal ob auf YouTube oder auf Spotify und so weiter, dass du diesem Kanal hier folgst, dass du mir vielleicht eine Bewertung oder einen Kommentar schreibst. Und was mir auch total helfen würde, ist, wenn du die Glocke aktivierst, damit du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal beim Empowern statt Auspowern Podcast.